先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasios Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Tomasius Club. Heute mit Sebastian Giesmann und seinem dicken Buch, was jetzt in die zweite Auflage gegangen ist, über die Verbundenheit der Dinge oder anders gesagt auch die Netzwerke. Wir werden heute nicht nur Sebastian Giesmann zum ersten Mal hier sitzen haben, sondern er hatte auch ein neues Mikrofon. Wir wollen hoffen, dass das funktioniert.
Ja, ich hoffe auch, dass es funktioniert.
Kann man ihn gut hören?
Ja, ich.
Ja, gut.
Ja, von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Zum Ablauf des Abends für diejenigen, die noch nicht da waren bisher. Wir werden eine Dreiviertelstunde hier gemeinsam über das Buch reden und die Person vielleicht ein bisschen näher vorstellen. Und im Anschluss daran haben Sie die Möglichkeit, auch noch Ihre Fragen und Kommentare loszuwerden. Und das Ganze nehmen wir auf Podcast auf. Also Sie haben dann auch die Möglichkeit, sozusagen nochmal sich selber nachzuhören oder auch unser Gespräch. Ja, ich stelle kurz Sebastian Giesmann vor. Er hat Politikwissenschaften, Theaterwissenschaften und Journalistik hier in Leipzig studiert und dann weitergemacht in Berlin. Und zwar hat er dort Kulturwissenschaften, Medienwissenschaften und auch nochmal Theaterwissenschaften vervollkommnet. Hat dann eine ziemlich lange Tippeltappeltour durch die verschiedenen Forschungsgemeinschaftsprogramme absolviert und ist, ich lasse das jetzt die einzelnen Schritte mal weg, ist seit 2014 wissenschaftlicher Koordinator des DFG-Graduiertenkollegs Locating Media in Siegen und seit 2016 Leiter der Werkstatt Praxistheorie im Sonderforschungsbereich Medien und Kooperation auch in Siegen. Ja, und das ist hier die Dissertationsarbeit, wenn ich das richtig verstanden habe, in zweiter Auflage schon. Und ansonsten sind seine Forschungsgebiete Mediengeschichte des digitalen Bezahlens, Bildwissenschaft, Internet und Digitalisierungsforschung sowie Geschichte der Buchkultur, vor allen Dingen in der Typologie, nehme ich mal an. Ja, das Buch, wie Sie sehen, ist das ein recht umfangreiches Werk geworden. Das ist eigentlich eine Kulturgeschichte, würde sagen eine historische Semantik des Netzwerkes oder des Netzwerkens. Umfasst 440 Seiten mit zahlreichen Abbildungen ist versehen und auch in der Mitte hat es einen Teil von Fotos, die man nochmal auf besserem Papier anschauen kann. Ja, es ist in 11 Kapitel gegliedert und reicht von Fischer- und Spinnennetzen in den frühen Hochkulturen über englischen Eisenbahnbau, die Pariser Kanalisation und Kolonisierungstechniken des Abendlandes bis eben zum Aufstieg der mathematischen Netzwerktheorie und bis zur sozialen Vernetzung im Internet. Ja, meine erste Frage ist, was trieb Sie sozusagen an, den Begriff des Netzwerkes in seiner quasi Allumfänglichkeit zu beschreiben?
Ja, vielen Dank für die freundliche Einleitung und Einführung und Vorstellung. Vor allem auch ist es für mich eine schöne Gelegenheit, nach Leipzig zurückzukommen. Deswegen sollte man keinen Studiengang wie Theaterwissenschaft abschaffen, wenn am Ende man doch das Privileg hat, solche Bücher auch der Öffentlichkeit zu übergeben. Ich habe tatsächlich in Leipzig meinen ersten magischen Moment gehabt, nämlich im Rechenzentrum der Universität Leipzig. Es war das Jahr 1996 und Internetzugänge daheim waren nicht selbstverständlich. Ich hatte 5.000 Mark von meinen Eltern in eine PC-Ausstattung investieren lassen, die dann aber unvernetzt im Studentenwohnheim in Lößnig stand. Und der magische Ort war tatsächlich das Rechenzentrum, wo das, was damals die frühen Jahre des World Wide Webs waren, tatsächlich den Zugang unendlich erschienen ließ. Ich war soz96dfh@stutsurf-uni-leipzig.de, also mit dem sozusagen Accountnamen versehen, der mich als tatsächlich in dem Fall Politikwissenschaftsstudent innerhalb der Institution nochmal verortete. Das vielleicht zum Genius Loci und wie kommt man wie verschreibt man sich eigentlich einem bestimmten Medium, eines Netzes der Netze, das, was sich sozusagen infrastrukturell damit verbindet, war damals für mich in keinster Weise transparent, aber immer faszinierend. Und im Grunde genommen mit dem Wechsel nach Berlin ist es auch ein stärker medienwissenschaftliches Studium geworden, da auch in der Kulturwissenschaft. Aber sozusagen die Seminare wie Computer als Medium bei Friedrich Kittler gehen nicht spurlos an einem vorbei, das sage ich jetzt mal ganz einfach. Und für die Magisterarbeit war im Grunde genommen die Frage tatsächlich noch sehr stark irgendwie am damaligen Internet orientiert, nämlich die Frage, welche Raumkonzeptionen, Imaginationen und Praktiken verstecken sich hinter diesem Netz der Netze. Und ich finde es interessant, dass Sie es als eine historische Semantik verstanden haben, dieses Buch. Ich hoffe, es ist noch ein bisschen mehr und wir können darüber noch ein bisschen trefflich streiten. Zu dem Moment wäre es das gewesen. Es gab im Grunde genommen zwei Optionen. Man verstand auch noch 2004, 2005 das Internet sehr stark als Cyberspace, konnte schon in etwa adressieren, dass das ein sozusagen Hype der 1990er Jahre gewesen war. Und zu diesem Zeitpunkt gab es eben auch schon etwas, das mittlerweile zu einer Obsession geworden ist für die deutsche Medienkulturwissenschaft, nämlich eine Geschichtsschreibung der Kybernetik und der entsprechenden Wissensformationen nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, man konnte 2004 schon sehr informiert nachlesen und nachvollziehen, warum dieser Raum als technosozialer Raum tatsächlich diese seltsame Vorsilbe des Kybernetes, des Steuermanns hat. Das musste ich also nicht erledigen. Dann schaut man bei der zweiten Semantik genauer hin, sowohl Netz als auch Vernetzung wie Netzwerk. Und zu diesem Zeitpunkt war es ein wenig bodenlos. Dann habe ich sozusagen über die, sehr stark vermittelt auch über die Staatsbibliothek Berlin. Also, gibt ja immer eine bibliothekarische Infrastruktur, die so etwas überhaupt möglich macht, mich erstmal in eine Reise ins 18. Jahrhundert begeben. Es gibt ja ein kleines Vorläuferbüchlein, das Netz und Netzwerke, Archäologie und Kulturtechnik 1740-1840 heißt und bin im Grunde genommen in den Wissenskulturen der frühen Neuzeit fündig geworden. Damals noch im sehr stark wissensarchäologischen Sinne, also mit der Suche nach den Enzyklopädisten zum Beispiel und den entsprechenden Enzyklopädie-Einträgen, die sehr interessant sind, weil sie noch sehr stark von einem physischen Netz ausgehen. Deswegen ist das 18. Jahrhundert für mich immer so ein Dreh- und Angelpunkt gewesen, auch wenn er jetzt in der Verbundenheit der Dinge gar nicht mehr als nur relativ kurz als solcher erzählt wird.
Also an dieser Stelle muss ich jetzt einfach mal einhaken, weil das ist nämlich so mit dem Herrn Giesmann, das ist genau wie mit seinem Buch, das sind 50 Seiten eng bedruckte Literaturangaben hinten und wenn man den jetzt reden lässt, dann verfängt man sich in diesem Netz, das er da aufspannt. Ich will jetzt nicht sagen ein paar Wegweiser, aber Sie haben ja einen schon genannt, beziehungsweise der liegt ja allen nahe. Wir kommen jetzt heute von sozialen Netzwerken her. Das Wort Netzwerk ist eigentlich in aller Munde und wir denken sehr stark der Aktualität dieses Phänomens nach. Sie enden vor Edward Snowden, ja, und den Geheimdienstnetzwerken und den Verschwörungstheoretikern, die Netzwerkanalytiker sind und so weiter. Wir sollten darauf unbedingt zu sprechen kommen, finde ich. Aber sozusagen das positiv Verwirrende Ihres Buches ist ja, dass das Netzwerk jetzt in jeder Hinsicht erstmal ernst genommen wird. Also es erstmal nur Netz, ja, so Fischernetz, Spinnennetz und man ahnt nicht, in welche Tiefen und Weiten des historischen Wissens man da gerät. Also griechische Mythologie könnte abendfüllend werden. Fischernetz, da haben wir auch die Bibel und viele andere Metaphern. Man hat aber mit diesem Netz auch schon sozusagen das Fangen und das Gefangenwerden, also auch sozusagen Gefahren werden damit heraufbeschworen mit diesem Gedanken. Ich darf das doch sagen, Vielfalt ihrer Zugänge, die einem wirklich auch den Kopf ein bisschen freiräumt und zum Nachdenken einlädt, weil das ist jetzt keine Theorie des Netzes und des Netzwerkens von Anfang bis zum Ende, sondern sie legen sehr starken Wert darauf, dass das auch immer mal ganz anders besetzt ist und ganz anders gedacht wird. Also dennoch nochmal wiederholt die Frage, die eben schon kam, und abgesehen von Ihren vielfältigen Anregungen in Berlin und anderswo, wie würden Sie das Buch jetzt heute zuspitzen oder in die Gegenwart führen? Ja.
Also das, wenn man so ein Buch der Öffentlichkeit übergibt, gibt es Reaktionen, mit denen man nicht gerechnet hat und die man auch nicht abgesehen hat. Zum Beispiel eine ganz klare, irgendwie, warum gibt es kein Kapitel zum Internet der Dinge? Das wäre ja, wenn man sozusagen von den Objekten ausgeht und sozusagen vom ersten sozusagen Materialitäten wie dem Fischer und dem Spinnennetz eigentlich ein gefundenes Fressen gewesen. Im Grunde genommen müsste jetzt es mit diesem Kapitel auch enden. Das wäre Kapitel 11, nicht die sozusagen positiven, kritisch-paranoischen Verschwörungstheorien, sondern das Internet der Dinge. Aber sozusagen mit einem großen Vorbehalt, Geschichten, wo irgendetwas zu sich selbst kommt, gibt es in der Medientheorie sehr häufig und viel zu häufig. Dass wir jetzt im Moment sozusagen eine Rückkehr auch zu einem sehr, sehr sozusagen materiellen Netzwerkverständnis haben. Das bestätigt sozusagen meine Intuition, dass es immer diese Form von Objektreferenz braucht. Und dann ist die Frage, was ist das eigentlich konkret als materielles Netz, auf das Bezug genommen wird? Also die sozusagen Vielfalt und Heterogenität der Fallstudien habe ich irgendwann versucht, sozusagen selber kritisch zu wenden oder zu fragen, okay, was hält denn diese Geschichten zusammen, außer dem Interesse, an bestimmte historische Punkte zu gehen. Und deswegen ist es kein medientheoretisches Buch, aber es gibt ein Kapitel, in dem es um Grundbegriffe geht, die tatsächlich immer aus den materiellen Fallstudien heraus entstanden sind. Aber das ist schon wieder ein Stückchen zu weit. Erstmal sozusagen, was müsste heute dastehen? Natürlich ein Kapitel zum Internet der Dinge.
Haben Sie das jetzt schon geschrieben? Kommt das irgendwie extra?
Ja, das ist immer die Frage mit den Nachschriften. Das sozusagen aktuelle Buchprojekt ist eine Mediengeschichte der Kreditkarte und des digitalen Bezahlens. Sie haben es sozusagen erwähnt als Forschungsthema. Das hat das eher auf einer sozusagen finanziell-administrativen Seite tatsächlich auch als Hintergrund, mit der auch sozusagen Vorsicht, die man bei allen Hype-Begriffen, auch was die jüngeren Social Media angeht, haben muss. Vielleicht eine sozusagen zweite sozusagen Einforderung des Publikums war, ja, aber Facebook und Twitter kommen nicht vor. Also sozusagen die Enttäuschung, die ich gut nachvollziehen kann, als ich begonnen habe, ernsthaft darüber nachzudenken, war Facebook noch nicht eine Dominante irgendwie für einen neuen öffentlichen Raum, Twitter ein eher aktivistisch genutztes Medium und ich sozusagen bei einer historischen Arbeit setzt man sich ja irgendwie so einen Punkt und der war bei mir im Grunde genommen immer gesetzt auf das Jahr 1983, den Moment, wo das, was vorher ein Forschungsnetz war, das ARPANET, zwar noch nicht zum öffentlichen Netz wurde, aber vom US-Militär so standardisiert wurde, dass die Wege in das heutige Internet schon ein bisschen vorgelegt waren.
Also Sie sagen mit anderen Worten, ja, Sie könnten solche modernen Kapitel, Bezug nehmend auf moderne Phänomene, ohne weiteres anschließen. Da wäre jetzt kein Bruch.
Na, so einfach ist es, glaube ich, nicht. Also was ist während des Schreibens passiert? Im Grunde genommen die Arten und Weisen, wie wir sozusagen soziale Netzwerke technisch vermitteln, haben sich verschoben. Also nicht umsonst verstehen wir Facebook, Twitter und auch die neueren mobilen Apps, die schon vielleicht ein bisschen weniger als Plattformen. Das heißt, sozusagen, es gibt mittlerweile mediale Umgebungen, die gezielt dafür geschaffen worden sind, tatsächlich auch sowas wie soziale Netzwerke zu operationalisieren. Aber das sind nicht mehr die sozusagen Netzwerke als soziale Praktik, wie sie die Soziologie und Ethnologie im 20. Jahrhundert interessiert haben. Denn anstelle, dass man sozusagen im Nachhinein ein soziales Netzwerk, seine Strukturen und Praktiken analysiert, das ist lange Zeit auch der der wissenschaftliche Common Sense, hat es sich im Grunde genommen durch die Plattform umgedreht. Das heißt, es gibt immer schon eine Umgebung, die diese entsprechenden sozialen Vermittlungsleistungen teilweise mit erbringt, teilweise auch verfälscht. Das haben wir aktuell in den USA ganz stark als neue Frage der sozusagen neuesten Öffentlichkeiten, teilweise auch selber auch erstmal hervorbringt. Deswegen tue ich mich ein bisschen schwer. Ich würde gerne weiterhin mit diesem entweder sozusagen mit dem verschwörungstheoretischen Moment aufhören oder mit dem Internet der Dinge, denn das, was sozusagen neuere Social Media als soziale Medien leisten, unterscheidet sich von doch auch stark von dem, was lange Zeit eine Frage nach soziologischen oder ethnologischen Wissenskultur sozialer Netzwerke gewesen ist. Das heißt, in gewisser Weise ist Facebook leistet sich ja auch Haussoziologen. Das heißt, die Art von angewandter Sozialforschung, die in Echtzeit geht, hat mit dem sozusagen geduldigen Erforschen von Verwandtschaftsverhältnissen, sagen wir, erstmal relativ wenig zu tun. Da würde ich schon die neue Qualität auch betonen.
Sie versteigen sich also nicht in die Theorie, dass alles sozusagen Netzwerkeln und Netz fangen, binden, lösen in diesem Assoziationsraum stattfindet. Was ist denn nun das Netz? Wie sieht es aus und was sind Nicht-Netze?
Ja, es gibt tatsächlich diese Selbstbeschränkung, die vielleicht auch viele, die eher im sozusagen theoretischen Bereich unterwegs sind, so erstmal gar nicht sehen würden. Die würden vielleicht auch nach der Rückprojektion fragen, gab es nicht immer schon Netzwerke? Und das habe ich mir verboten, weil es schon sozusagen schwierig genug ist, das entsprechend einzugrenzen. Und wenn man vielleicht das auf einen Punkt bringen will, wo ich sozusagen Grenzen ziehe, dann ist das in dem Moment, was im Buch Objektreferenz etwas abstrakt heißt, aber ganz konkret meint, es muss mindestens ein physisches Netz geben, auf das man Bezug nimmt. Die physischen Netze sind dabei meistens und wenn ich kurz abstrakt sein darf, konnektiv, das heißt, sie verbinden eher gleiche Elemente, was beim sozusagen Fischernetz sich jeder sehr gut vorstellen kann. Und ich habe immer die Differenz gemacht zu Netzwerken, die viel heterogener sein können, die sehr, sehr unterschiedliche menschliche und nichtmenschliche Akteure umfassen. Und in den Fallstudien geht es auch sehr stark darum, dass man sagen die Materialität eines Telefonnetzes und der von am Anfang von Hand gesteckten Verbindung dann später automatisierten auch erstmal genauso ernst nimmt wie all die sozusagen menschliche Arbeit, die in die Vernetzung selber hineingesteckt wird. Also das ist sozusagen ich versuche das immer relativ dynamisch zu halten. Es gibt hier nicht hier das reine Netz und da die unreinen, auch etwas diffusen Netzwerke, aber es gibt immer sozusagen die Möglichkeit eines Rückbezugs und dann ist es interessant, auf was für ein Netz wird denn eigentlich sozusagen Bezug genommen.
Verfolgen Sie ja. mit dieser Strategie eine Strategie, die schon Georg Simmel einstmals in seinen Schriften darlegte, und zwar von der Fortschritt sozusagen von der Materialität der Dinge hin zu einer immer mehr aufgelösten Formalisierung und Emergenz der Dinge auch. Also sie nennt es quasi Objekte dann zum Teil. Ist das da angelehnt?
Ja, also wenn es sozusagen einen größeren Bogen gibt, dann ist das die sozusagen das nicht das Verschwinden von sozusagen vom materiellen Netz, aber eher sozusagen ein Eingeständnis, dass man auch sozusagen in unserem Alltagsverständnis, was ein soziales Netzwerk ist, die Objekte, die man dafür braucht, bis hin zum ganz banalen Netzteil, das wir mit uns herumtragen, selber nicht oder an einem bestimmten Moment nicht mehr unbedingt zur Kenntnis nehmen muss, es sei denn, es gibt Störungen oder Reparaturarbeit. Und im Buch ist das schon auch sozusagen der Versuch, diese Ablösung sozusagen vom physischen Objekt, die dann immer aber noch diesen starken Rückbezug braucht, als so, schon sowas wie ein Signum des 19. und 20. Jahrhunderts, hier im Fall durchgespielt an Infrastrukturen wie Kanälen, aber auch an auch an der Art und Weise, wie man kartiert, wie man Diagramme sozialer Beziehungen
zeichnet. Genau, dazu hätte ich diese Frage. Also Sie beharren darauf, dass Netze irgendetwas Materielles sind, also Post, Telefon. Und dann machen Sie aber zum Beispiel auch ein größeres Kapitel über den Londoner U-Bahn-Plan. Ja. Und das ist jetzt ein Diagramm, das ist jetzt eine Zeichnung, die etwas, sagen Sie mir, warum und in welchem Zusammenhang jetzt da von Netzwerk noch geredet werden kann? Oder ist das nicht eine Art des etwas zu begreifen, es über ein Netzdiagramm zu begreifen ist. Habe ich das richtig verstanden?
Also das ist ein wunderbarer Fall. Und zwar dreht sich das Kapitel um die Londoner Tube Map, gezeichnet von einem dafür im Nachhinein posthum erst berühmten einfachen technischen Zeichner und Grafiker, Harry Beck. Das war eine der Seltsamkeiten, an denen ich mich oft orientiert habe, um zu schauen, wo ist denn eigentlich Material für Fallstudien da. 1932 sieht der Londoner U-Bahn-Plan aus wie ein Liniengeschlängel. Er ist nicht groß geometrisiert. Es gibt schon die Farbkodierungen, die wir alle heute damit verbinden. Es gibt aber nicht unbedingt sowas wie vereinheitlichte Abstände, sondern wenn man mal das fragt, was für ein Stadtkörper ist das, dann ist der noch sehr stark von sozusagen Phänomenen wie Blutzirkulation, auch also auf einer ästhetischen Ebene her bestimmt. Und von einem Jahr auf das nächste gibt es plötzlich diesen geometrischen und heute würde man analytisch sagen topologischen Netzplan von Beck, der eine hohe Publizität erreicht und ich versuche zu rekonstruieren, wie unwahrscheinlich das eigentlich war. Wenn man hineingeht in die Interna von London Transport, merkt man, dass Beck eigentlich sehr viel Überzeugungsarbeit leisten musste. Die erste Skizze in seinem Notizbuch ist das schon aus dem Jahr 1931 und die Konstruktion nach allem, was wir im Nachhinein wissen, hat sich sehr stark daran orientiert, wie Beck selber sich im Untergrund bewegt hat. There's no geography down there. Es gibt keine Geografie in diesem Netz, sondern nur Punkte, Knoten, Umsteigepunkte. Und diese Raumerfahrung hat er im Grunde versucht zu übersetzen mit einer sozusagen starken Abstraktion. Das ist kunsthistorisch auch im Grunde genommen wirklich sozusagen auf dem ein bisschen in England ein bisschen später angekommenen sozusagen modernistischen Höhepunkt. Und was ich dann versuche, ist diese Transformation von einerseits Topographie in Topologie, andererseits man hat sozusagen ein eher so verkörpertes Liniengewirr hin zu einer starken Ordnung hin zu erklären über die konkreten Eisenbahnerpraktiken. Und da wird dann sozusagen das Netz zum Netzwerk, weil es dann um zum Beispiel so Sachen geht, wie werden Zugverläufe aufgeschrieben, wie wird so ein Netz eigentlich synchron gehalten, dass überall die gleiche Zeit ist. Das heißt, es gibt zu dieser räumlichen Komponente eben auch noch eine stark zeitliche. Und der Einstiegspunkt für uns alle ja nach wie vor ist eine Art und Weise und in dem Fall eine neue Art und Weise, sich in einem Netz auch zu orientieren und zu bewegen.
Und wenn man sich jetzt dieses stark schematisierte System von Beck vorstellt, was wir auch alle aus der Straßenbahn kennen, halt, also das hat nichts mehr zu tun mit der tatsächlichen Geografie eines Stadtplans, sondern es ist ein stark geometrisch 45 oder 60 Grad angepasste Form, je nachdem, wie das Plakat oder der Aufkleber angebracht werden soll. Jetzt die Frage, wenn das so stark schematisiert ist, was passiert mit den Zwischenräumen? Oder jetzt nochmal übertragen auf das Netz, was passiert mit den Maschen, die dazwischen sind? Also die Zwischenräume, das dazwischen, sind doch ein ganz anderes Prinzip als die Knotenpunkte. Fallen die unter den Tisch oder was passiert?
Erstmal sozusagen in der Konstruktion und Nutzerorientierung. Auf den ersten Blick fallen sie unter den Tisch. Auf dem zweiten Blick, wenn man nochmal genau schaut, wie Beck auch versucht hat zu korrigieren, seinen Entwurf realisiert man, und das wissen wir auch von ihm, dass er schon immer noch versucht hat, einen Bezug zur Geografie zu schaffen. Das heißt sozusagen, die geometrische Konstruktion nicht über alles zu stellen. Es gibt spätere Entwürfe von ihm, wo er versucht, Paris demselben Prinzip zu unterwerfen. Das funktioniert für die Pariser nicht. Bis heute ist das eher nur so marginal in der Pariser Metro. Und man hat auch eher einen Plan, der sich noch stark eher an den Quartiers orientiert. Das heißt, es funktioniert auch nicht in jeder Stadt selber. Und bevor man sozusagen auch bestimmte Geometrien universalisiert, schaue ich eher dann eben wirklich bei jedem Netzwerk sozusagen konkret, wie ist es lokal vor Ort situiert, auch in den Nutzungspraktiken. Das beantwortet Ihre Frage aber noch nicht ganz, nämlich die Frage, was ist mit den Zwischenräumen? Tatsächlich kann man sagen, und da kann man bei der Metapher oder auch vor allem der Netzmetonymie anfangen, dass sie sich nicht besonders gut dafür eignet, dieses Dazwischen selber zu thematisieren. Das ist sozusagen eine Aufgabe irgendwie des Netzwerkhistorikers, teilweise auch eine Netzwerkkritik, die auch die sozialen Ein- und Ausschlüsse, die damit einhergehen. Und beim Verkehrsnetz ist uns allen bewusst, was das heißt, so eher an der Peripherie zu sein, die auch entsprechend mit problematisiert. Ich glaube, es ist noch ein bisschen komplizierter. Bruno Latour, den heutzutage ja viele mit dem sozusagen Theorem oder Axiom der Akteurnetzwerke verbinden, hat irgendwann selber sozialtheoretisch auch darauf antworten müssen und musste was erfinden. Was ist in den Zwischenräumen eigentlich? Was passiert da? Es muss ja noch mehr Praktiken geben, die jetzt nicht nur entlang der Linien oder Knoten oder an den Orten oder Kanten stattfinden. Und die Antwort ist bis heute ziemlich unbefriedigend, nämlich das ist das Plasma, das zwischen sozusagen, das ist sozusagen den sozialen Zwischenraum ausfüllt. Aber im Grunde genommen gibt es etwas, was ich in dem Buch auch rekonstruiere, nämlich die starke Verhaftung unseres Netzwerkverständnisses auch in den modernen territorialen Infrastrukturen.
Genau. Also das führt auf eine Frage, die ich jetzt schon vorhin stellen wollte. Sie gehen sehr stark in diese Geschichten rein. Sie lassen sich verführen von diesen ganzen Umständen mit diesem Herrn Beck und dem Londoner Plan. Und Sie sagen an verschiedenen Stellen, Sie interessieren sich für die Praxis. Ja. Wie so ein Netz auch ins Werk gesetzt wird oder was da für Tätigkeiten mit verbunden sind. Und dann kommen aber immer wieder diese Ausführungen, die Sie eben auch gesagt haben, jene Theorie versucht das und das und sieht das und das nicht oder hat das und das nicht erklärt. So ein bisschen Theoriekritik ist ja durchs ganze Buch hindurch verstreut. Das heißt also, das Buch sehr auf Vollständigkeit erpichten Menschen, ja. Also da müssen wir vielleicht auch nochmal fragen, warum diese Geschichten wirklich alle sein müssen und warum sie offensichtlich kein vorderes und kein hinteres Ende haben, sondern einfach beliebig fortzuführen wären. Also das beunruhigt mich ein bisschen, weil aber es ist natürlich schön zu lesen, diese Geschichten. Es ist nur so, dass man immer nebenbei so mitkriegt, dass sie im Grunde die Faszination des Netzwerkdenkens jetzt also erst recht, wenn es auf die Gesellschaft angewendet wird, aber auch vorher schon, dass sie die, also was sie auch Bindemagie nennen und so weiter, dass sie das kritisch sehen. Sind Sie da ein Entzauberer eigentlich dieser Netzwerkfaszination?
Das weiß ich nicht, ob sozusagen, das muss das dann das Publikum entscheiden, ob nicht unbedingt. Also die Verführungskraft ist schon groß. Es gibt was, und das wäre jetzt vielleicht noch eher ein methodenreflexiver Einschub, dass mir während ich das Buch geschrieben habe, immer sozusagen mehr Probleme bereitete, nämlich dass es im vor allem französischen, aber auch überhaupt kontinentaleuropäischen Poststrukturalismus eine große Liebe zu den dezentralen Wissensfiguren, wie eben dem Netz, dem Netzwerk, dem Rhizom bei Deleuze-Guattari, was biomorph ist und nicht unbedingt nur eine Netzwerkstruktur, also auch einen sozusagen gewissen Eigensinn hat. Ich sage das deswegen sozusagen methodisch, kritisch und reflexiv, weil es einen auch selber sozusagen einholt. Das sind die Riesen, auf deren Schultern man hofft zu stehen. Und das Kapitel ist aber für das Buch rausgeflogen. Also es gab natürlich auch die Theorie-Revision, was ist sozusagen Rousseau bei Michel Foucault, ein bisschen zum sozusagen Akteur-Netzwerkdenken bei Bruno Latour und Donna Haraway. Ich habe mich dann irgendwann für das Publikum entschieden, weil entweder wenn jemand wirklich Theorie will, dann will er das auf Buchlänge, oder wenn jemand wirklich Narrative will, dann möchte man die Erzählungen. Das rauszulassen, das ist teilweise in Artikeln publiziert. Also das ist sozusagen eine sich verhalten zu einer Wissensformation im Grunde genommen, in der man selber noch steht, selbst wenn man sagt, man interessiert sich für Materialität, für Praktiken und versucht das dann sozusagen vor allem historiografisch einzulösen. Das vielleicht als erster Punkt, dass am Ende musste ich, das war eine Vorbereitung zur Publikation, natürlich ein Postscript zu Edward Snowden schreiben, dass ich gerne viel länger geschrieben hätte. Es hört aber eben auch genau damit auf, dass es immer noch sogar Einzelpersonen gibt, wie in manchen Verschwörungstheorien, denen es gelingt, bestimmte Formen von tatsächlich Netzwerkmacht auch sozusagen als hegemonialer sozusagen Verfügbarkeit von Infrastrukturen und sozialer Macht zu konterkarieren. Und das ist für mich tatsächlich ein Moment, wo ich sagen würde, das wäre mir fast lieber, dazu noch einen, sozusagen ein Kapitel anzuschließen oder sozusagen vorzuschließen, weil das eine sehr zivile Geschichte der Netze und Netzwerke ist. Man könnte die viel militärischer anlegen. Gerade beim Internet geht es dann tatsächlich aber auch eher um Entzauberungen, dass das Militär doch nicht so wichtig gewesen ist. Das scheint mir aber das Wichtige zu sein. Also wenn man jetzt sozusagen die, man kann die Wissensfigur kritisieren, aber es geht vor allem auch um bestimmte Formen von Netzwerkmacht, die bei Institutionen liegen, die uns allen kaum zugänglich sind.
Aber diese Netzwerkmacht, ja, das, das gebe ich ja zu und da können wir auch noch drüber reden, ist ja nur ein Aspekt. Also ist die Faszination des Netzwerkes gegenüber anderen soziologischen Theorien, das weiß ich, Klassengesellschaft oder irgendwelchen, also was weiß ich, was haben wir so mechanische Modelle, ja, wie Gesellschaft funktioniert. Und da kann man sich doch leicht vorstellen, dass eine Netzwerktheorie oder Ansicht oder Idee, nämlich dass wir verknüpft sind und dass man diese Verknüpfungen aber auch analysieren muss, um sie auf den Punkt zu bekommen, dass die sozusagen in unser Leben hineinwirken, durch uns hindurchgehen, so definiert ja der Foucault dann auch die Macht, keineswegs so oppressiv, sondern quasi organisierend, ja, ja. Das ist doch eine faszinierende Idee eigentlich. Also die, man kann doch verstehen, warum die Leute auf den Gedanken, Netzwerke seien das, was unsere Welt bestimmt, also dass sie darauf abfahren. Aber sie haben da wenig, sie sind da nicht verführbar, ne?
Ich versuche dann so ein bisschen agnostisch zu sein, das schon. Aber Sie hatten Georg Simmel erwähnt. Simmel ist interessant, weil in seinem langen Text über den Raum und die räumlichen Ordnungen der Gesellschaft das Netz zwar vorkommt, aber bei weitem nicht in der dominanten Form, wie wir uns das sozusagen, wie wir das heute tun. Und ein Versuch in dem Buch ist zu verstehen, wie man eigentlich dieses sehr stark technisch funktionale des infrastrukturellen Netzes in was teilweise groß und territorial gedacht ist, in kleine mikrosoziale situative Netzwerke, die dann auch wieder größer werden können, übersetzt hat. Also es ist ein großer, wirklich ein, würde ich sagen, ein großer Verlauf vom 19. bis ins Ende des 20. Jahrhunderts und damit verbinden sich natürlich auch so imaginäre von, heute würden wir sagen, Social Engineering. Also ein Kapitel dreht sich um die Frühsozialisten der Saint-Simonisten, die tatsächlich einen sehr, sehr positiv besetzten Entwurf von etwas, was wir heute vielleicht Netzwerkgesellschaft nennen würden, wo der egalitäre Zugang und egalitärer Zugang ist ein ganz wichtiges sozusagen Thema auch für die rezenten Konjunkturen zu Eisenbahnen, aber tatsächlich auch zu Bankfinanzierung. Tatsächlich so ein Grundbedingung irgendeiner sozialen, sozial-utopischen Bewegung wird. Das ist der erste Punkt. Und dann, wenn man den Akteuren folgt, zum Beispiel Michel Chevalier, der das erste große Vernetzungstraktat geschrieben hat, ein System des Mittelmeers, 1832 publiziert, merkt man, das wird in koloniale Raumorganisationsprogramme umgewidmet. Versuche, einen sozusagen emanzipativen Suezkanal, der Ägypten wirklich nutzt, zu bauen, scheitern früh und de Lesseps baut dann einen ganz klar kolonialen Kanal. Also vielleicht bin ich auch deswegen so ein bisschen auf der Entzauberungsseite, weil in dem Moment, wo so etwas eine große Vision eines technischen Zusammenhalts von westlichen Gesellschaften mündet, eben immer auch sozusagen die Frage bestimmter hegemonialer Machtinteressen mit ins Spiel kommen.
Können Sie den Zusammenhang vielleicht noch mal ein bisschen näher beleuchten? Also inwiefern sozusagen die Kanalisierung zur Kolonialisierung wird? Also das ist ja sozusagen so ein Schlachtbegriff.
Ja, es ist komplexer, als es sich vielleicht jetzt auf den ersten Moment anhört, weil es so zwei, und ich versuche das auch in dem entsprechenden Kapitel zu zeigen, zwei Seiten gibt, die nämlich die sozusagen Kanalisierung von Paris, die tatsächlich im 19. Jahrhundert neu unternommen wird, also noch vor Osman, aber dann besonders stark. Es geht um die Frischwasserversorgung, aber auch um die sozusagen Eingeweide der Stadt, also die, alles, was stinkt. Und die Vernetzungsprogramme der Saint-Simonisten richten sich teilweise erstmal ganz konkret auf diese Umgebung Dann natürlich auch durchaus mit Modellcharakter für ganz Frankreich. Das ist sozusagen die positive Seite der entsprechenden Vision. Und einer der Momente, wo man auf einer ganz technischen Ebene feststellt, es ist besser, Kanalisationen tatsächlich als Netz zu bauen, verteilt, als Baum, wie die Cloaca Maxima, funktionieren sie deutlich schlechter. Also es geht bis in physiologische Experimente hinein.
Also die Cloaca Maxima ist die Abwasserkanal in Rom,
genau.
Der alles sammelt, eine
hauptsächlich. Genau, eine Hauptader. Aber und es ist sozusagen, wenn man sich das mal auf die sozusagen Materialität einer sozusagen unterirdischen Stadt vorstellt, überhaupt keine triviale Angelegenheit, auch mathematisch nicht, das festzustellen, dass das die bessere Organisationsform ist. Scheiße. Gut, ja. Aber auch fürs Frischwasser, ganz wichtig. Und die schon das verbindet sich mit sozusagen Visionen, die bis hin auch in die Bibliotheksorganisation in Paris gehen. Ja. Und sozusagen, das ist eine sehr stark organologische, romantisch aufgeladene Bewegung, die aber auch einen starken nationalökonomischen Hintergrund hat. Und es ist vielleicht auch genau dieser nationalökonomische Hintergrund, bei dem aus dem dann die ganz konkreten auch Vernetzungsprogramme über Europa hinaus entspringen. Das ist zunächst ein pazifistisches Programm, das Chevalier schreibt. Man stelle sich vor, all das, was für Armeen aufgewendet würde, würde für Telegrafen, Eisenbahnen und so weiter und so
die
fort.
Die Frage war nach dem Suezkanal. Und genau. Sie haben ja tatsächlich nun mehrere Bilder drin, Darstellung des Suezkanals. Ja. Warum müssen wir das lesen?
Warum müssen wir das lesen? Weil also ich habe nicht die de Lesseps-Geschichte erzählt, das ist der Suezkanal, den wir noch heute kennen, auch in der erweiterten Fassung, sondern die der scheiternden Versuche der Saint-Simonisten, einen Suezkanal zu bauen, der wie eine Eisenbahn funktioniert und sozusagen tatsächlich von Alexandria über Kairo bis nach Suez hätte reichen sollen, also tatsächlich sowas wie lokale Anschlüsse im Land geschafft hätte. Das, was wir heute haben, mittlerweile gewendet, auch postkolonial gewendet, dadurch, dass das Eigentum wieder an die Ägypter zurückgegangen ist, ist ein weitestgehend gerader Kanal, der in der kolonialen Nutzung Ägypten vollkommen außen vor gelassen hat, erst vor allem dann auch, nachdem er im englischen Besitz durch einen Aktienkuh gelangt ist. Und on top of that gab es noch so etwas wie eine völkerrechtliche Neutralisierung, wo jeder sich dann auch fragt, wie konnte das sein? Es hätte doch Englands sozusagen erklärtes Interesse sein müssen, dass eben die anderen Nationen nicht die Schiffe durchschicken. Aber das Gegenteil war zumindest völkerrechtlich der Fall. Der Kanal wurde neutralisiert. Das heißt, auch im Kriegsfall sollten Schiffe aller europäischen Mächte hindurchfahren können. Das ist vielleicht sozusagen der Versuch, dann zu erzählen, was wurde aus der ganz positiven Vision mit der Prosper Enfantin, das ist der andere wichtige Saint-Simonist, in den 1830er Jahren nach Ägypten gegangen ist, um dort lokal schon einen Kanal zu bauen. Das scheiterte aber schon daran, dass man ablehnte, dass es Sklaven sein sollten. Das heißt, da haben sich die Ideale noch versucht durchzusetzen und dann, das ist ein ganz klarer, muss man sagen, auch ein Zauberungsgeschick.
Sie beschreiben den Kanal sozusagen im Zusammenhang mit Projekten, ihn zu bauen, damit etwas zu wollen. Also mit sozusagen, da sind Leute, die wollen Netzwerken, dann kommt etwas raus, was man netzwerkmäßig verstehen könnte, aber analysieren muss und dann kommt man zu diesen Alternativen, das Koloniale und das andere Projekt. Also steht hinter vielen ihrer Geschichten stehen Projektierer irgendwie. Ne? Das trifft auf die früheren Geschichten. Jetzt nochmal ketzerisch gefragt, warum muss ich in der Antike anfangen mit diesem Netz?
Ja, also die schwache Antwort ist, es gibt so etwas wie eine antiken Obsession in Berlin. Um die kommt man nicht drum herum, wenn man in Berlin
Kultur ist. Ja, also wenn sie nicht nach Berlin gegangen wäre, wäre das Buch dünner geworden? Also ich meine vorne?
Das kann sein, ja, durchaus. Also es war ja die Frage, was müsste vielleicht noch neu geschrieben werden, wie würde ich jetzt ansetzen? Das wird vielleicht auch nochmal für die englische Übersetzung relevant. Ich würde viel stärker in der frühen Neuzeit ansetzen. Ich würde die antiken Fragen, mit denen ich aber Sachen rausgefunden habe, die ich sonst nie rausgefunden hätte, nämlich wie ambivalent das Netz als Machtinstrument schon in Mesopotamien ist. Dass quasi die erste wirklich positive Besetzung im Neuen Testament stattfindet mit dem sozusagen der...
Wie hieß die Dame? Clytemnestra, die mit dem Netz...
Das ist sozusagen die erste sozusagen menschliche Herrscherin, die über diese sozusagen fast göttliche Macht verfügt, indem sie Agamemnon ein Netz überwirft und ihn dann aber auch schlachtet.
Und ein giftiges Netz, oder wie war das? Oder ein brennendes, oder was?
Es ist erstmal ein Fischernetz im griechischen Original.
Aber es tötet Dyktion, ihn. Ja.
Aber es ist gleichzeitig auch ein Fluch. Die Frage war aber, muss man in der Antike anfangen? Ich glaube ja, wenn man die ganze konstitutive Ambivalenz des physischen Netzes verstehen will. Und mein heutiger Ansatz, ich würde eigentlich eher mit dem anfangen, was auf dem Titelbild auch zu sehen ist, mit Veroneses Ölgemälde La Industria, was ein im Nachhinein zugeschriebener Titel ist. Es findet sich im Dogenpalast, also auch an einem Ort der Macht und sogar sehr spezifischen, darum geht es auch dann teilweise darum, was hat das mit der lokalen Diplomatie zu tun, aber eben auch mit einer sozusagen in dem Fall massiven antiken Transformation, also das, die Allegorisierung dieses Netzes, das diese Frau da in die Luft hält, nimmt sophistische Kritik der Spinnweben, die als Argumente nur sozusagen sehr, sehr im Grunde genommen fein gewebt, aber oberflächlich daherkommt, auf, unter anderem. Mhm. Aber ein Grund, um das vielleicht nochmal auf den Punkt zu bringen, jetzt stärker in der frühen Neuzeit anzufangen, ist, dass vieles von dem, was für die Infrastrukturen im 19. und 20. Jahrhundert gilt, und deren Vernetzung schon früher angelegt ist. Die Postkutsche kam ja im Teaser zur Veranstaltung auch vor. Da aber noch eher so eine, mit Fernand Braudel gesprochen, so einer langsameren Verkehrszeit unterliegt und noch nicht den modernen Beschleunigungen. Das wäre für mich eher sozusagen, würde ich nochmal ein Buch schreiben, würde ich vermutlich irgendwo zwischen 1500 und 1800 nochmal also mehr
einfach sonden. Einfach, weil dann Netze setzen. Und Netzwerke unser Leben organisieren, genau. Oder sichtbar darin eingreifen, während die Anfangsgeschichte ist dann vielleicht eine Motivgeschichte des Netzes. Also
oder auch sowas schon, wie eine Anthropologie.
Ja, also schon um zu sagen, das ist jetzt nicht erst in der Neuzeit erfunden worden, sondern die Obsession quasi mit dem Netz war schon immer da. Aber die Realität, die Materialität des Netzes gibt es erst seit der Aufklärung, seit der Moderne.
Ja, das würde ich nach wie vor so sehen.
Ja, da würde ich auch wieder anknüpfen. Also was macht denn nun eigentlich, also oder wo ist denn nun der Übergang vom Kanal zum Channel als Kommunikationssystem oder anders gefragt, an welcher Stelle switchen denn die naturwissenschaftlichen Darstellungsformen in gesellschaftstheoretische Formen, Darstellungsformen? Mhm. Da wird es erst interessant halt, ja. Also dieser Switch ist ja spannend, finde ich. Ja.
Also das ist sozusagen von der historischen Diagnose nicht ganz genau zu machen, weil es auch verschiedene Praktiken sind, die das leisten. Ich würde aber mal als sozusagen, und da sind wir wieder bei dem Punkt, warum die Kybernetik doch auch wichtig ist für die Frage, was leisten Netzwerke, in den 1930er Jahren beginnen. Harry Beck wäre ein ganz sozusagen, wäre ein Verkehrspraktiker, der diese sozusagen Transformation selber in einer gestalterischen Art und Weise leistet. Die Mathematisierung beginnt, obwohl es eine lange Geschichte der sozusagen Netzwege und der Graphentheorie gibt, seit dem 18. Jahrhundert. Erst in den 1930er Jahren als so mathematische Teildisziplin überhaupt erst so was wie Anerkennung. Und es dauert dann bis in die 1960er Jahre, bevor die ersten Soziologen anfangen, den Übertrag zu probieren. Tatsächlich die sozialen Relationen so zu modellieren, dass man sagen kann, die Verbindung ist null. Also sozusagen Nichtverbindung ist 0, die Verbindung ist 1, das ist die ganz einfache digitale Schematisierung. Es ist ein bisschen schwieriger mit sozialen Beziehungen, als nur verbunden oder nur getrennt zu sein, das wissen wir alle. Aber dass man so eine Art, erstmal sowas tatsächlich auch sozialer Physik und einer entsprechenden mathematischen Analyse macht, das beginnt in den 1960er Jahren und interessanterweise muss man dann auf tatsächlich die exakten Wissenschaften zurückgreifen. Die ersten Softwarepakete, die dann dafür verwendet werden, kommen von Kristallographen und Chemikern. Das ist was tatsächlich für die soziale Netzwerkanalyse ein ganz zentrales Imaginarium auch ist und was auch dann die entsprechenden Gesellschaftsentwürfe, die man damit verbinden kann.
Naja, schon Goethes Begriff der Wahlverwandtschaft war ein chemischer Begriff. Ja. Okay, dann sind wir jetzt beim Ende, beim Ende des Buches und bei diesem Übertrag ins Soziale. Warum ist jetzt der ideale Netzwerkanalytiker ein Verschwörungstheoretiker?
Ja, das ist der einzige Netzwerkanalytiker, der noch allein arbeiten kann. Das heißt, das ist ein bisschen die Disposition, so wie ich das Buch geschrieben habe. Natürlich eben nie sozusagen von den wissenschaftlichen Gemeinschaften abgetrennt, in denen das entstanden ist, unter anderem eben auch Topoi in Berlin, deswegen der antike Bezug. Wissenschaftliche Biografien sind manchmal kontingent und hängen vom Förderkontext auch ab. Und das ist sozusagen ein wichtiger Punkt. Wie kann man irgendwie noch kritisch paranoisch gegenüber auch Netzwerken sich verhalten, die wesentlich größer sind als man selbst, deren einzelne Übertragungen, Vermittlungen, Praktiken man kaum nachvollziehen kann, es sei denn, man fängt an zu kartieren. Das Buch erzählt sozusagen im Schlusskapitel einerseits Veränderungen im verschwörungstheoretischen Diskurs von genau einem Netz, das wäre die Semantik des 19. Jahrhunderts noch, das sozusagen eine weltumspannende Verschwörung ist, zu sehr, sehr vielen Netzwerken. Bis hin sozusagen auch populäre Spionage-Narrative im Hollywood-Film. Das ist sozusagen in dem Wissen, dass zum Beispiel Facebooks netzwerkanalytische Fähigkeiten in Echtzeit wesentlich mehr darstellen und modellieren können und auch sozusagen sich auf mehr Daten verlassen können als ein einzelner Kultur- und Medienwissenschaftler, der versucht dann doch noch das Subjekt, und zwar das einzelne Subjekt im Netzwerk, ein wenig zu retten.
Worin glauben Sie, sind diese Netzwerkverschwörungstheorien eigentlich gegründet?
Es kommt ganz auf die, das kommt dann wirklich auf das Genre drauf an. Sozusagen meiner positiven Lesart, die sich mit allem, was in den letzten Jahren in der deutschen Öffentlichkeit verhandelt wurde in Sachen Verschwörung nicht deckt, ist das schon der Moment, wo man tatsächlich kritisch nachvollziehen kann, wie sich sozusagen sowas wie Handlungsmacht formiert. Und das fängt manchmal ganz einfach an, indem man Verbindungen nachvollzieht. Im Buch ist der sozusagen letzte große analoge Netzwerkanalytiker Mark Lombardi. Einige werden die großformatigen Diagramme, die er selber narrative Strukturen genannt hat, kennen. Auch von entweder der letzten oder der vorletzten Dokumenta. Ich glaube, es war auf der letzten Dokumenta auch eines seiner großformatigen Diagramme zu sehen. Und Lombardi hat im Grunde genommen narrativiert, was er im kritischen amerikanischen Journalismus gefunden hat, an sozusagen aus der Enthüllungsliteratur in größere Zusammenhänge bringen konnte. Das führt hin bis zu so einer Art Urban Legend, dass nach dem 11. September 2001 auch FBI-Agenten das als grafische Benutzeroberfläche zu den Verhältnissen zwischen Bush, dem fast gesamten sozusagen Irak und der Bin Laden-Familie genutzt haben.
Wir können gleich das Mikrofon auch ins Publikum geben. Ich würde noch mal fragen, jetzt sind Sie ja noch ein bisschen jung, aber irgendwann geben Sie vielleicht Ihren ganzen Nachlass ans Literaturarchiv in Marbach. Wird man dann in den Unterlagen zu diesem Buch auch Diagramme finden.
Oh ja,
haben Sie einen Plan zu diesem Buch gezeichnet oder haben Sie das sozusagen gelehrt, literaturwissenschaftlich hintereinander geschrieben? Das interessiert mich jetzt wirklich. Also
es gibt nicht das große Gesamtplandiagramm,
ja.
Auch wenn es teilweise um Netzplantechnik ja. geht, im Produktionsmodus. Die Arbeit war tatsächlich eher eine Sequenz zu finden. Also in dem Fall ist es doch eher textlastig, obwohl für mich die ganze Arbeit bedeutet hat, unglaublich viele Karten und Diagramme lesen zu lernen, und zwar so lesen zu lernen, dass man im Grunde genommen auch die sozusagen Handlungsoptionen
und Sie lesen Praktiken sie wie Choreografien ein bisschen.
Ja, schon.
Als Tanzwissenschaftler. Und was sind ja. Sie jetzt, wenn Sie die Kreditkarte analysieren? Was für eine Wissenschaft ist das?
Mediengeschichte.
Ach so,
Mediengeschichte, ganz basal.
Da gibt's.
Ja, vielen Dank. Meine Frage an Sie, es kam mir jetzt so rüber, dass es Sie den Netzbegriff relativ positivistisch verwenden und zumindest in diesem Gespräch noch nicht in Frage gestellt haben. Ist es denn vielleicht auch eine Metapher, also Sie haben ja auch das Netz als Metapher untersucht, eine Metapher, hinter der sich vielleicht aggressivere Strukturen oder andere Strukturen, die die Macht noch besser ausüben können als ein Netz, vielleicht auch verstecken? Also zum Beispiel, wenn man von sozialen Netzwerken redet, inwieweit sind es vielleicht doch gar keine sozialen Netzwerke, sondern andere Strukturen?
Ja, vielen Dank für die Frage. Also positivistisch nicht, bitte, aber materiell, materialistisch, das würde ich schon dafür in Anschlag bringen. Das gilt dann auch für die Materialität eines Netzdiagramms. Ich glaube, Sie haben ganz recht. Es ist auch eine Art von Camouflage und deswegen ist es gut, dass die Antike drin ist mit den expliziten Fangszenen, wo der Gegner im großen, überdimensionierten Netz eines göttlichen Herrschers, eines Stadtstaats tatsächlich symbolisiert wird, es aber auch wirklich um eine sozusagen räumliche Verfügungsmacht geht. Da ist es sehr, sehr explizit und man könnte auch sagen, stark sozusagen materialistisch auch in der politischen Ikonografie. Ich glaube aber, dass sie gerade für die sozialen Netzwerke nochmal viel stärker Recht haben. Also die egalitären Mythen des Vernetzens, von denen auch die jüngeren Vernetzungspraktiken stark profitiert haben, haben im Grunde genommen auch also fast schon strategisch und über einen langen Zeitraum die Quellen sozialer Macht außen vor gelassen, die natürlich genauso sozusagen Netzwerkstrategien entwickeln, wie das sozusagen gegenkulturell der Fall gewesen ist. Ich springe mal ganz wirklich, das darf ich ja als Kulturwissenschaftler zum Glück, von dieser sozusagen antiken Referenz in die 1970er Jahre. Da ist es sozusagen ganz erstaunlich. Es gibt einerseits sozusagen sowohl die sozialistische Variante, Netzpläne zur Produktion zu entwerfen und auch einzusetzen. Es gibt die kapitalistische Variante. Beide sind sozusagen logistische Schemata, wie man Produktion, materielle Produktion organisiert. Es gibt aber gleichzeitig eine sozusagen, also diverse gegenkulturelle Mythologien, sei das in der ökologischen Bewegung, wo man eher die biologischen sozusagen Metaphorisierung des Netzwerks auch bevorzugt hat, als sozusagen Graswurzelbewegung, sei es aber auch in dem, was Fred Turner beschrieben hat, für die sozusagen für Kalifornien und die Bewegung von der Counterculture zur Cyberculture. Und deswegen interessiert mich das sozusagen als sozusagen Kulturtechnik-Historiker, weil von den sozusagen am stärksten diversifizierten sozusagen Zugängen zu einerseits großen Machtressourcen, andererseits aber sozusagen dem fast überhaupt nicht vorhanden sein derselben, sozusagen beide sozusagen sozialen Praktiken und Techniken können sich darauf zurückziehen oder haben sich darauf zurückgezogen, Netzwerke zu bilden. Wie geht man damit um? Und ich glaube tatsächlich, um das nochmal zu wiederholen, dass es für bestimmte Formen von Netzwerkmacht und diese so eine Art von Camouflage-Funktion auch gibt. Und damit wären wir wieder auch bei Edward Snowden und den Geheimdiensten unter anderem.
Sonst noch Fragen? Keine direkte da.
Ja, auch meinerseits vielen Dank für den Vortrag, der mich auf einige Ideen gebracht hat. Meine Frage ist letzten Endes, ich habe ein Problem, können Sie mir helfen? Und jetzt müsste ich nur noch erklären, wobei. Und ich bin, sagen wir, grundsätzlich interessiert an sozialer Interaktion und wie sie im Internet technisch vermittelt ist. Und hoffe, dass Sie mit Ihrer Antwort davon zehren können, dass Sie auch theaterwissenschaftliche Ausbildung genossen haben. Denn was Sie gesagt haben über den U-Bahn-Plan, wie da die Geografie quasi eine untergeordnete Rolle spielt und nur die Verbindungspunkte, wo man umsteigt, und so eine Rolle spielen, das kommt mir bei der Kanalisierung von sozialer Interaktion im Internet so vor, als gäbe es halt nur für die Nutzer diese Ausgabeorte, also wo quasi das, was jemand anders hineinspricht, ausgegeben wird für den zur Rezeption, sodass das dazwischen da ja nun auch dadurch überbrückt scheint, dass es so schnell geht. Und wie ist es denn dann mit der, sagen wir mal, materiellen Letztreferenz in Bezug auf physische Kopräsenz, die ja irgendwie dann doch eine Rolle spielt, wenn ich an Irving Goffman denke, der sein Rollenkonzept an Face-to-Face-Interaktion entworfen hat, kommt es mir so vor, als wäre das im Internet irgendwie überbrückt und ich habe verpasst, wo, und kann es mir nicht gut erklären, und da brauche ich Hilfe.
Das ist eine gute Frage, denn tatsächlich würde die jüngere Medienforschung sagen, die Online-Offline-Differenz hat sich eigentlich in mobilen Medienpraktiken weitestgehend aufgelöst. Damit ist auch sozusagen die Frage der sozialen Choreografien und wie man sich im Raum anordnet eine andere geworden als eine, die immer noch sozusagen Zugangspunkte stark als Knoten, sozusagen als Eintrittsknoten in ein Netz versteht. Von daher ist sozusagen die Gegenwartslage auch auf eine gewisse Art und Weise unübersichtlich. Es geht vielleicht auch weniger um Netzwerke, sondern stärker um Plattformen, die das erlauben, auch um eine sozusagen räumliche Verteilung, wo Funk, was tatsächlich Funk wird auch teilweise immer gerne mal als Netz verstanden, aber hat eigentlich eine andere Logik, weil es einen gewissen Raum einfach als schon vernetzt setzt. Wir wissen alle, dass dem technisch nicht so ist, aber trotzdem ist das eine sozusagen für mich auch andere Qualität. Das wäre auch die Frage nach den Maschen, in welche Gestalt die sozusagen heute sozusagen materiell annehmen. Tatsächlich wird Goffman mittlerweile auch aktualisiert. Und zwar genau, um sozusagen das zu verstehen, weil es immer noch die privilegierten Orte der Vermittlung auch gibt, wo das immer meistens als Echtzeitinteraktion da ist, ob das jetzt Messenger-Kultur ist oder diverse sozusagen andere app-basierte Interaktionsformen. Die Kunst ist, glaube ich, zu verstehen, dass das nicht mehr, obwohl das auch nach wie vor öffentlich so verhandelt wird, hier real, da virtuell ist, sondern eher auch teilweise auch Analyseperspektiven erfordert, die wir in Siegen auch jetzt langjährig entwickelt haben, nämlich follow the actors. Folgt sozusagen den Personen und ihren Medienpraktiken im physischen Raum. Sonst versteht man gar nicht, welche sozusagen Praktiken in auch einer sozusagen minimalen Interaktionsform über eine Plattform heutzutage eigentlich bedeuten. Das heißt, sozusagen im wissenschaftlichen Zugriff ist es sogar irgendwann notwendig geworden zu sagen, nee, wir können nicht nur irgendwie auf Fenster und Bildschirme schauen. Ganz im Gegenteil, es geht viel mehr denn je um die verkörperte Interaktion, und ich würde auch sagen, als eine Gegenwartsdiagnose kann man schon wagen, dass das gerade auch in den sozusagen intensiv vernetzten Avantgarden auch gelebt wird. Die Republika in jedem Mai in Berlin wäre nicht die Konferenz, hätte sie nicht diesen sehr starken, sozusagen lokal situativen, auch interaktionistischen Charme, selbst obwohl jetzt, wo es sozusagen zum großen Event geworden ist.
Gut, liebe Freunde der italienischen Oper, Entschuldigung, ich meine des Tomasis-Clubs, wir machen dann hier den Schnitt zwischen dem offiziellen Teil und dem inoffiziellen, der sofort anschließend beginnt. Wir rennen auch nicht weg, man kann hier sich noch mit Getränken versorgen. Ich will darauf hinweisen, dass wir im Januar zu Gast haben Josef Vogel mit seinem Buch über den der Souveränitätseffekt. Und wir haben in der ersten Hälfte des nächsten Jahres tatsächlich drei interessante Biografien von Luther, das ist Willy Winkler. Dann haben wir aber auch Mao mit dem Buch von Schmidt-Klinzer und den jungen Honecker mit dem Buch von Martin Sapro. Also das ist eine Koinzidenz, dass wir nun gleich drei historische Biografien hier dann vorstellen können. Heute danken wir Sebastian Giesmann für die Vorstellung und die Diskussion. Vielen Dank. Ja.